Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Ich grüße Sie. In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern gab es gestern Abend Tumulte vom Kreistag, als die Unterbringung von Geflüchteten beschlossen wurde. Außerdem Thema: Welche Bedeutung Gedenken an die Shoah im Kampf gegen heutigen Antisemitismus hat. Und die Berliner Verwaltung macht vielen zu schaffen, auch denen, die ihre Aufenthaltserlaubnis beantragen wollen. In der Gemeinde Upal in Mecklenburg-Vorpommern, genauer Nordwest-Mecklenburg, soll eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet werden. Container in einem Gewerbegebiet. Das hat der zuständige Kreistag in Grevesmühlen gestern beschlossen. Bis zu 400 Menschen sollen dort untergebracht werden. Dagegen gibt es schon länger Proteste und gestern vorm Kreistag sind die eskaliert. Um die 500 Menschen waren dort und zeitweise sollen sie versucht haben, ins Gebäude einzudringen. Landrat Tino Schumann von der CDU war im Kreistag zu der Zeit und ihn konnte ich kurz vor der Sendung fragen, was sich aus seiner Sicht zugetragen hat.
Also uns allen und auch mir natürlich war klar, dass das Thema ein schwieriges Thema ist, um das vorsichtig auszudrücken. Die Konsequenz dessen, dass hier Bundespolitik im Wesentlichen gescheitert ist, was das, was die Aufnahme von Asylbewerbern angeht, und dass wir in diese Lage gekommen sind, ist letztlich dadurch entstanden, dass wir keine weiteren oder überhaupt keine Grundstücke bekommen haben, um jetzt unser kommunales Grundstück, was wir jetzt erst nehmen konnten, aufgrund von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die vorher nicht möglich waren, nehmen konnten, in einer Gemeinde Container zu errichten, wo 1600 Menschen wohnen, wo wir jetzt 400 Menschen hinbringen zeitweise. War klar, dass das zu Protesten führt. Und ich kann die Demonstranten vollends verstehen. Wir hatten Upalerinnen und Upaler während des Kreistages. Der Kreistag hat ihnen das Rederecht eingeräumt, die dann ihre Sorgen und Ängste, ihre Unmacht auch dargestellt haben, die ich vollends nachvollziehen kann. Der Bund verkennt komplett die Lage der Kommunen und alle klagen darüber. Der Deutsche Landkreistag als Interessenvertreter der 274 Landkreise, die Bundesregierung macht nichts. Und sie müssen
aber
Steuern
schon mal, um nochmal jetzt vom Bund kurz wegzukommen auf die Situation gestern vorm Kreistag. Protest ist ja die eine Sache, aber friedliebende Bürgerinnen und Bürger versuchen ja normalerweise nicht einen Kreistag zu stürmen oder zumindest ins Gebäude zu belangen. Was ist denn da vorgefallen? Warum hat sich das so hochgeschaukelt?
Die Situation, wie gesagt, war, also eine Demonstration war angemeldet, wir wussten das und als der Kreistag begann, er soll um 17 Uhr starten, aufgrund eines Präsidiums, einer Präsidiumssitzung, wurde der Kreistag etwa 10 Minuten später gestartet, also 17.15 Uhr, 17.10 Uhr. Und gegen 17.30 Uhr kam ein Mitarbeiter zu mir und meinte, das draußen eskaliert gerade, sie versuchen die Malzfabrik zu stürmen, unser Verwaltungsgebäude in Grevesmühlen. Und das macht natürlich dann auch, macht man sich Gedanken was da draußen passiert. Ich habe für die Demonstranten, habe ich ja gesagt, komplettes Verständnis.
Aber auch nicht für die Gewalt oder den Versuch
der
Gewalt?
Wollte ich gerade sagen, aber nicht für die Gewalt. Demonstration ist ein hohes Gut, ein Grundrecht, was jedem eingeräumt wird, aber das muss friedlich erfolgen und grundgesetzkonform erfolgen und nicht in Gewalt münden. Und das haben wir gestern erlebt und ich bin der Polizei sehr dankbar, dass sie hier das auch so deeskalierend gesteuert hat.
Fühlten Sie sich da selbst bedroht in der Situation?
Insgesamt ist ja, wenn ich mit Landratskollegen auch in Mecklenburg-Vorpommern spreche oder anderen, ist es ja bei allen ähnlich gleich. Der Druck liegt bei den Kommunen und wir Landräte sind Kommunalbeamte, die das Bundesgesetz, Bundesrecht umsetzen müssen. Und der Druck steigt, weil wir diejenigen sind, die vor Ort sind, die Bürgerinnen und Bürger auch direkt gewählt haben, die sie sehen und greifen können. Und natürlich landet der Unmut im Wesentlichen dann auch bei uns. Und natürlich macht das was mit einem, aber ich habe einen Eid geschworen, Es gibt Gesetze, an die man sich zu halten hat. Und ich kann nicht mehr machen, als was ich jetzt gerade mache, öffentlich mitteilen, wie die Lage der Kommunen ist, quasi eine Überlastungsanzeige geben, wie ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber gegenüber sagt, wir können nicht mehr, wir können nur warm, satt, trocken machen. Und das ist doch keine Perspektive. Integration kann so gar nicht stattfinden. Und das ist das große Problem.
Das hat sich ja im Grunde angemeldet, was bei Ihnen passiert ist vor dem Kreistag. Also es gab längere Zeit schon Proteste. Wie wollen Sie denn der Situation Herr werden, indem Sie zum einen auf der einen Seite tatsächlich Geflüchtete unterbringen, auf der anderen Seite aber dann den Sorgen derer entgegentreten, die sich dagegen wenden?
Wir haben, und das ist eben die Ohnmacht, die ich von ansprach, das Problem, dass die Menschen nicht mitgenommen werden können. Bei der Geschwindigkeit, bei der Lage, die wir haben, mit 20, 30 Menschen, die wir pro Woche zugewiesen bekommen, zu versorgen. Und wir haben ja durch die Belegung der Sporthallen, ja, seit letztes Jahr November, den Druck ja ohnehin schon. Und schon seit langem wissen wir es natürlich, aber wir kriegen keine Liegenschaften. Wir haben keine Bundesliegenschaften, wie andere vielleicht noch, oder Landesliegenschaften, alte Kasernen etc. pp., die wir anbieten konnten oder umbauen konnten. Und wenn man die Akzeptanz in der Gesellschaft erhalten will, muss man die Menschen mitnehmen. Man muss ihnen das erklären können.
Und einen ersten Versuch, das zu erklären, die Menschen mitzunehmen, soll es kommende Woche geben, am Freitag in Upal, mit einem Bürgerdialog. Tino Schumann war das, CDU-Landrat in Nordwestmecklenburg. Vielen Dank. Heute wird der Opfer der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten gedacht. Gedenken läuft immer Gefahr, zum reinen Ritual zu werden. Israels Staatspräsident Isaac Herzog etwa mahnte vorm Europaparlament, nicht nur zurückzuschauen, sondern auch nach vorn und dem heutigen Ressentiment gegen Juden entgegenzutreten. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat sich heute im Bundestag ähnlich geäußert. Dieses Entgegentreten, das versucht die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen, kurz RIAS. Dort können Bürgerinnen und Bürger antisemitische Vorfälle melden. Ich habe den Projektleiter Jörg Renzmann vor der Sendung gefragt, wie Gedenken gegen Antisemitismus heute helfen kann.
Der 27. Januar steht ja für die Erinnerung an den nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Juden. Ein, wie ich gerne betone, historisch präzedenzloses Verbrechen gegen die Menschheit. Und heute laufen wir Gefahr, dass junge Menschen in Europa schon nicht mehr genau wissen, worin diese Präzedenzlosigkeit, mithin eine staatliche, breit verankerte Exekution des eliminatorischen Antisemitismus eigentlich bestand. Was bedeutet Präzedenzlosigkeit eigentlich? In Deutschland gehen junge Menschen, wie Umfragen belegen, häufig davon aus, dass viel mehr Deutsche, auch aus den jeweils eigenen Familien, sich am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt haben. Viel mehr Menschen, als es der historischen Wahrheit, die wir ja sehr genau kennen, aus der historischen Wissenschaft entspricht. Es gibt also, ich denke, dringenden Nachholbedarf, zunächst mal in der Vermittlung dessen, was der Kern des Nationalsozialismus tatsächlich war. Und zwar das, was prioritär, und zwar auch auf den Todesmärschen, buchstäblich bis zur letzten Minute vor der nationalsozialistischen Kapitulation umgesetzt wurde. Und das ist einfach die gezielte Vernichtung jüdischen Lebens. Wenn Sie jetzt danach fragen, was das für die Gegenwart bedeutet, so möchte ich sagen, dass es darauf ankäme, aus dieser Präzedenzlosigkeit, dieser historischen Präzedenzlosigkeit, für unsere Gegenwart Konsequenzen zu ziehen, die sich eben nicht nur auf die Teilnahme, so denke ich, an Gedenktagen erschöpfen dürfen. Und dazu zählt auf jeden Fall und besonders wichtig die Spezifik des Antisemitismus heute in all ihren Facetten zu erkennen und diese Spezifik vor allem, wenn es um Prävention geht, Herr Dirks, in der Bildung zu vermitteln. Es ging also darum, den Antisemitismus nicht allein zu historisieren, sondern ihn in all seinen vor allem aktuellen Erscheinungsformen ernst zu nehmen.
Wie sieht denn der Antisemitismus heute aus und welche Auswirkungen hat er?
Der Antisemitismus ist leider eine alltagsprägende Erfahrung für die jüdische Gemeinschaft, auch in der Bundesrepublik. Und dazu zählt, wie wir aus der Forschung, aus empirischen Umfragen wissen, vor allem die zurzeit vielleicht virulenteste Form, die uns auch in Nordrhein-Westfalen begegnet, der sogenannte israelbezogene Antisemitismus. Das wiederum ist die Form, die sich an der bloßen Existenz Israels entzündet. Da geht es nicht um Kritik an israelischem Regierungshandeln, sondern um die Frage, ist es überhaupt erlaubt, dass Jüdinnen und Juden als Nation einen Staat haben dürfen? Und dazu zählen dann eben auch gefährliche, antisemitisch konnotierte Verschwörungserzählungen, die sich medial über das Internet sehr weit verbreiten, die quasi das Phantasma einer jüdischen Weltherrschaft verbreiten.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, die Sie leiten, nimmt ja Meldungen antisemitischer Angriffe und Diskriminierung in Nordrhein-Westfalen entgegen. Welches Bild bietet sich Ihnen denn da?
Es vergeht kaum ein Tag, an dem es nicht etwa zu Hinweisen oder auch zu Meldungen antisemitischer Vorfälle bei uns kommt. Das heißt ja, dass sowohl Jüdinnen und Juden als primär Betroffene als auch, was manchmal vergessen wird, auch Zeugen und Zeuginnen solcher Vorfälle etwa im Alltag, im öffentlichen Nahverkehr die Möglichkeit haben, solche Vorfälle bei uns zu melden. Und da ergibt sich eben das Bild, dass Antisemitismus tatsächlich in allen Segmenten der Gesellschaft vorkommt, dass sich die modernen Erscheinungsformen auch in den Meldungen, die wir bekommen, tatsächlich widerspiegeln. Wir verstehen unsere Arbeit eben auch darin, dass wir wichtige Grundlagen mitliefern möchten, quasi auch im Zusammenhang mit Wirtschaft und Forschung, um wichtige Grundlagen eben für Prävention und Intervention zu gewinnen. Prävention, Herr Dirks, würde sich beziehen auf die Entwicklung moderner Bildungsinhalte, sehr passgenau, der Erscheinungsform des Phänomens eben angemessen. Und Intervention hieße, das wird leicht vergessen, dass wir anhand des Bildes, des Lagebildes, das wir bekommen, anhand der Meldungen, die bei uns eintreffen, eben auch Hilfestellung leisten möchten, dass es auch bei der Strafverfolgung, sofern es zu antisemitischen Straftaten kommt, dass eben diese Strafverfolgung die modernen Erscheinungsformen des Antisemitismus berücksichtigen sollte, was eben bedeutet, bei einer Ermittlungsarbeit einen möglichen, ich betone möglichen antisemitischen Hintergrund einer Straftat zu ermitteln und dass eben dieses Motiv dann sowohl in Anklage als auch in eine mögliche Urteilsbegründung einfließen sollte.
Jörg Renzmann war das von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Februar soll in Berlin noch einmal gewählt werden, weil die letzte Wahl wegen zu vieler Pannen wiederholt werden muss. Das ist wohl das eklatanteste Beispiel für ein Versagen von Verwaltung und Politik in Berlin. Aber das ist längst nicht alles. Baugenehmigungen werden erst Jahre nach Antrag ausgestellt. Monatelang auf einen Termin beim Amt zu warten, daran haben sich viele Berlinerinnen und Berliner wohl schon gewöhnt. Wer sich dagegen durchsetzen will, der muss hartnäckig sein. Manni Götzke hat eine Frau getroffen, die das getan hat, weil sie erst einmal gern in Berlin bleiben wollte.
Ich bin zu Besuch bei Tatjana Metz, einer Freundin von mir. Sie stammt aus Odessa in der Ukraine, ist aber schon lange vor dem Krieg nach Deutschland eingewandert. So richtig angekommen ist sie aber erst vor ein paar Wochen. Seit Oktober, um genau zu sein, seit sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat. Ich habe ihr meine Bohrmaschine vorbeigebracht. Tatjana ist gerade dabei, endlich ihre Wohnung einzurichten. Ein paar Regale an die Wände, neue Lampen, solche Sachen.
Ja, kleine Sachen.
Jetzt hat sie endlich den Kopf dafür, erzählt sie mir auf der frisch gelieferten Couch. Tatjana holt ihr Portemonnaie und zieht die Karte raus, die ihr so viel bedeutet. Sie sieht wie ein Personalausweis aus, nur ein klein wenig anders. Niederlassungserlaubnis steht drauf.
Jetzt Niederlassungserlaubnis. Ja, it means a lot because now.
Das bedeutet mir sehr viel. Jetzt habe ich hier alle Möglichkeiten, auch wenn irgendwas passiert. Tatsächlich ist diese Sicherheit das Wichtigste für mich als Ausländerin hier in Deutschland. Vor allem, da ich ja weiß, wie nervig und stressig die Verlängerung der befristeten Aufenthaltserlaubnis ist. Es ist so ein gutes Gefühl, nicht mehr zur Ausländerbehörde laufen zu müssen.
Tatjana ist IT-Lerin und spricht inzwischen eigentlich perfekt Deutsch. Doch weil das Aufnahmegerät läuft, wechselt sie ins Englische. Da fühlt sie sich sicherer, erzählt sie mir. Im Juni hat sie ihre Niederlassungserlaubnis beantragt und dann von den Behörden erstmal gar nichts gehört.
I was able to apply after, I guess, 21 months or 22 months.
Ich hatte vorher eine Blue Card für hochqualifizierte Fachkräfte und konnte nach knapp 2 Jahren hier eine unbefristete Niederlassungserlaubnis beantragen. Das war im Juni. Ich habe dann meine Unterlagen per Post geschickt, per E-Mail und über ein Kontaktformular auf der Seite. Dann habe ich nur eine automatische Antwort bekommen. Das war's. Ich war richtig angepisst und dachte mir, jetzt ziehe ich in den Kampf. Es geht hier um mein Recht. Das war einfach so wichtig für mich. Ich meine, der Krieg in der Ukraine lief da ja schon. Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Jahr oder sogar noch länger dauern würde, wenn ich da keinen Druck mache. Aber ich wusste, dass die Behörden eigentlich nur 3 Monate Zeit haben zu antworten, ja oder nein. Aber viele Leute wissen das nicht. Ich habe ihnen dann nach 2 Monaten nochmal geschrieben. Wenn sie bis zum Ablauf des 3. Monats nicht reagieren, ziehe ich vors Verwaltungsgericht. Ich habe denen immer wieder erklärt, dass ich mein Recht auf eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis verliere, wenn ich zum Beispiel entlassen werde. Irgendwann ist das angekommen und ich habe einen Termin für Ende Oktober bekommen.
Und was ist dann eigentlich passiert? Also wie lange hat der Termin gedauert und was haben die da gemacht?
Actually, this lasted for maybe 7 minutes in general.
Das hat 7 Minuten gedauert. Stempel, fertig.
And that's all.
Eine kanadische Freundin Tatjanas ist einen anderen Weg gegangen, um an ihre Aufenthaltserlaubnis zu kommen. Sie hat einer Agentur etwa 1.000 Euro gezahlt.
One of the immigration consultants who has connections in Ausländerbehörde.
Die Leute von diesen Agenturen kennen wohl die Leute in den Ausländerbehörden. Und dann geht's auf einmal ganz schnell. Sie hatte nach ein paar Wochen ihre permanente Aufenthaltserlaubnis.
Hättest du gedacht, dass sowas in Deutschland, in Berlin möglich ist?
Of course, it's Berlin.
Natürlich, es ist Berlin. Berlin ist eine Stadt, wo viele Ausländer leben. Und die sind halt nicht wie die Deutschen. Natürlich haben dann manche die Idee, wie man Dinge beschleunigen kann, wenn man jemanden kennt. Ich habe die Agentur dann auch kontaktiert, aber mir war das einfach zu teuer. 1.000 Euro.
Tatjana hat sich mit den Berliner Behörden sofort angelegt, um ihr Recht zu erstreiten. Viele ihrer ausländischen Freunde und Bekannten, die hier in Berlin leben, haben das nicht, erzählt sie. Sie könnten entweder nicht gut genug Deutsch oder trauen sich gar nicht erst, sich bei deutschen Behörden zu beschweren. Tatjana holt ihr Handy raus, zeigt mir eine Facebook-Gruppe von Einwanderern in Berlin. Problems and Challenges with Ausländerbehörde und Einbürgerungsamt Berlin heißt die Gruppe. Sie hat 13.000 Mitglieder.
There is dozens of people, or even I would say thousands of them.
Hier schreiben Tausende von Leuten, dass sie keine Termine bekommen. Weißt du, ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten und um Steuern zu bezahlen. Aber man muss hier um Termine betteln. Das ist doch alles seltsam.
It seems that this problem,
das Problem scheint die Politik nicht so richtig zu interessieren. Es betrifft sie nicht so richtig, deshalb ändert sich ja auch nichts.
It doesn't affect directly them.
Warum in Berlin so wenig gut funktioniert und wie sich Probleme vielleicht lösen ließen, hören Sie auch morgen im Wochenendjournal im Deutschlandfunk um 9.10 Uhr und heute bereits in unserer Mediathek. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks und bedanke mich für Ihr Interesse hier.